Hallo, heute ist der Sonntag Quasi-Motogenity. Das ist der erste Sonntag nach dem Ostersonntag. Andere sagen auch Weiser Sonntag dazu. Das war der Sonntag, an dem in der frühen Christenheit die Neugetauften mit ihrem weißen Kleid in die Gottesdienste gehen durften. Vorher durfte niemand, der nicht getauft war, an den Gottesdiensten teilnehmen. Deshalb gibt es auch in verschiedenen Ländern sogenannte Baptisterien, also große, imposante Gebäude, wo Menschen, vor allem Erwachsene, getauft wurden und dann nach der Taufe am darauffolgenden Sonntag weiß eingekleidet in den Gottesdienst gehen durften und dort auch fröhlich begrüßt wurden, nach Art der Neugeborenen, also auf Lateinisch quasi Modogenity, quasi nach Art der Neugeborenen. Ja, und dazu gibt es heute einen Text aus dem Propheten Jesaja und dazu ein paar Gedanken von mir. Er hat's gemerkt. Es konnte so nicht weitergehen. So hat er für sich entschieden, was zu machen. Er begann, Worte zu finden. Das erste seiner Worte war eine Aufforderung. Tröstet. Und nochmal, tröstet. Und weiter, redet freundlich. Und dann fragt man sich, was ist passiert, dass einer zum Trösten aufrufen muss? Was ist passiert, dass einer zum freundlichen Reden aufrufen muss? Ich kann es in einem Satz sagen. Es ist alles weg. Kaputt der Tempel in Jerusalem, die Häuser, die Weinberge, die Tiere, die Heimat. Alles kaputt, weg. Jerusalem, ein trostloser Trümmerhaufen. Seit Jahrzehnten lebt der größte Teil der einstigen judäischen Bevölkerung in Babylon, in Lagern. Alles, was die Armee der Babylonier aufzubieten hatte, überrollte das schwache Südreich Juda und machte alles dem Erdboden gleich. Zweimal geschah das. 597 vor Christus und 10 Jahre später dann endgültig. Zwei Deportationen reichten, um das Land Juda zu entvölkern. Alles weg, alles kaputt. Leben, Überleben in Lagern in Babylon. 2000 Kilometer von der Heimat entfernt. Es gibt einen Psalm aus jener Zeit. Darin heißt es: An den Wassern von Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Unsere Harfen hängten wir an die Weiden dort im Land. Denn die uns gefangen hielten, ließen uns dort singen und in unserem Heulen fröhlich sein. Singet uns ein Lied von Zion. Wie könnten wir des Herrn Lied singen in fremdem Land? Vergesse ich dich, Jerusalem, so verdorren meine Rechte. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich an dich denke, wenn ich nicht lasse, Jerusalem, meine höchste Freude sein. Tochter Babel, du Verwüsterin, wohl dem, der dir vergilt, was du uns angetan hast. So fasst der komplette Psalm 139. Den letzten Vers lese ich nicht vor, denn oftmals schlägt tiefste Trauer in blinden Hass um. Den Opfern sei er verziehen. Ich find's trotzdem gut, dass das in der Bibel steht, in Psalm 137. Gut finde ich auch, dass Abba diesen Psalm vertont und daraus einen Gassenhauer gemacht hat. Doch die beschwingte Melodie will nicht zur äußeren und inneren Situation der Gefangenen dort passen. Die Lage in den Lagern? Traurig sein, verstummt sein, Trauer weiden. Die Sieger machen sich einen Spaß daraus, die Besiegten zu zwingen, ein fröhliches Liedchen über ihren besiegten Gott zu singen. Das machen Sieger immer. Ob es die Babylonier waren oder die Perser oder die Griechen oder die Römer oder die Deutschen und alle weiteren Siegermächte der Weltgeschichte. Es reicht ihnen nicht, gesiegt zu haben. Sie müssen spotten, zerstören, vergewaltigen, demütigen. Es machen alle das Gleiche. Die Babylonier fanden es auch ganz toll, die heiligen Geräte aus dem Tempel in Jerusalem nach Babel zu transportieren und dort spottend zur Schau zu stellen. Man erinnert sich an den Spott der Leute, als Jesus gekreuzigt wurde. Der allen geholfen hat, er möge sich jetzt doch selber retten. 50 Jahre später war es dann soweit. Das stolze Babylon wurde von den Persern klein gemacht. Der siegreiche König der Perser hieß Kyros. Von ihm erzählt die Bibel auch. Kyros war tolerant und gnädig. Er sah die Judäer in den Lagern und hatte eine Idee. Die dürfen zurück in ihr Land. Sie sollen es wieder aufbauen und ich helfe ihnen dabei. Er erstellte ein Edikt, in dem er diese Idee niederschrieb. Das war 539 vor Christus. Die Lager öffneten sich. Nicht alle jubelten. 50 Jahre in einem fremden Land, das sind zwei Generationen. Da hat man sich an das andere gewöhnt. Man hat gearbeitet, kann die fremde Sprache sprechen, hat vielleicht eine Einheimische geheiratet und Kinder bekommen, hat sich abgefunden und das Beste draus gemacht. Und jetzt das aufgeben und ein zerstörtes Land aufbauen? Ich glaube, liebe Gemeinde, vor dieser Frage stehen jetzt auch die syrischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die vor 12 Jahren in unserem Land aufgenommen wurden. Sie lebten in Syrien, sie lieben ihr Land. Viele wollen zurück. Doch sie finden ein zerstörtes Land vor. Es wird Jahrzehnte dauern, bis es wieder einigermaßen wohnlich aussieht dort. Trotzdem, es gab doch einige, die nach Judäa zurückkehrten, die Ärmel hochkrempelten, Steine schleppten, aufräumten und aufbauten. Die Strategen dieses Wiederaufbaus hießen Esra und Nehemia. Der Tempel, den einst Salomo gebaut hatte, bauten sie wieder auf, bis ihn die Römer im Jahr 70 nach Christus dem Erdboden gleich machten. Seitdem hat das Judentum keinen Tempel mehr, nur noch Synagogen weltweit. Er hat's gemerkt. Die Entwurzelten in den Lagern brauchten eine tröstende und freundliche Stimme. Wir kennen den Tröster Israels nicht, der in den Lagern in Babel die Menschen mit seinen Worten aufrichtete und tröstete. Es ist auch nicht so wichtig, ihn zu kennen, denn einzig wichtig sind seine Worte, die in den Kapiteln 40 bis 55 des Jesaja-Buches niedergeschrieben wurden. Man nennt es auch das Trostbuch Israels. Es sind Worte aus einer anderen Welt. Und die alten Weisheiten und Glaubenssätze halfen nicht mehr. Worte waren es jetzt, die hielten. Worte wie Schiffe, die zur Fahrt über das stürmische Meer einluden. Worte wie Schiffe, die bergen, die schützen, die Sicherheit geben. Wie einst bei Noah, als die Schöpfung in der Arche überlebte. Worte, die die Gefangenen innerlich hinaustrugen in weite Welten. Zion, du Freudenbotin, steige auf einen hohen Berg, erhebe deine Stimme mit Macht. Schau, da ist Gott, der Herr. Er kommt mit Macht und er wird herrschen. Er wird dein Hirte sein. Euch, die ihr wie schwache Lämmer seid, wird er in seinen Armen sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Worte schaffen in Bildern Lebensräume, Überlebensräume. Bis ins Körperliche geht das erteilte Wort. Es heißt in Kapitel 40, 26, hebt eure Augen in die Höhe und seht. Das kann man in Judäa machen und auch in Babel, in Balingen und Eichstätten, im Iran, im Libanon, in Israel und auch, oh Wunder, in Washington. Wäre vielleicht gut, wenn alle mal in den Himmel schauen würden, weg von Kriegslust und Siegerwahn. Alle schauen in den Himmel, Täter und Opfer. Was sehen sie da? Die Abendsterne, den Mond, die Sonne, die ziehenden Wolken, vom Wind bewegt, ein majestätisch kreisender Greifvogel, ein Vogelschwarm, eine andere Welt, der Himmel. Und dann die Frage, was meint ihr? Wem ihr diesen Anblick verdankt? Täter und Opfer denken gemeinsam nach. Es ist gut und es tut gut, wenn das, was auf der Erde passiert, im Himmelblick in Frage gestellt wird. Na, was denkt ihr? Wer hat das gemacht? Weißt du es nicht? Hast du nicht gehört? Eher sind die Täter dann die Unwissenden. Sie meinen ja alles zu können, aber das da oben, Richtung Himmel, das können Sie nicht. Da können Sie nur staunen und sich wundern und hoffentlich staunen und wundern Sie sich. Und dann die Antwort ohne Umschweife und ohne Erklärung, das alles und noch viel mehr hat der ewige Gott geschaffen. Womit? Mit seinem Wort. Du bist Geschöpf, er ist dein Schöpfer, du kommst aus ihm. Er hat's gemerkt, dass er von diesem Gott noch was sagen muss, etwas, das die Leute ermutigt zu einem Aufbruch. Dieser Gott hat was, was andere Götter nicht haben. Er wird nicht müde noch matt. Sein Verstehen übersteigt jeden Verstand. Er denkt nicht an sich. Er macht die Müden stark und hilft denen auf, die nicht weiter wissen. Und er nimmt auf, was sie sehen. Im Bild des majestätisch dahingleitenden Greifvogels sagt der unbekannte Prophet, die an diesen Gott glauben, bekommen Aufwind wie dieser Vogel und sie werden nicht mehr beschwert leben müssen. Er hat's gemerkt. Menschen, zumal solche, die nicht weiter wissen, enttäuscht und verbittert sind, brauchen jemanden, der ihnen gut zuredet. Leute, es gibt einen Weg. Wir gehen ihn miteinander. Kopf hoch. Ach ja, das hätte ich fast vergessen. Von Kyros, der die Babylonier besiegt hat, wird in Kapitel 45 des Jesaja-Buches Folgendes gesagt. So spricht Gott der Herr zu seinem Gesalbten, zu Kyros, den ich bei seiner rechten Hand ergriff, dass ich die Völker vor ihm unterwerfe und Königen das Schwert abgürte, damit vor ihm Türen geöffnet werden und Tore nicht verschlossen bleiben. Kyros, der Gesalbte, hebräisch Möschiach, deutsch Messias, griechisch Christos, deutsch Christus. Schon besonders. Einer hat gemerkt, wie es gehen kann. Jetzt aber endlich. Amen. So soll es sein. So viel für heute. Bis morgen und bleibe behütet.